Yes, hey, wie schon gesagt, ich bin Paddy, ich bin aus Mainz, ich war genau vor ein paar Wochen erst hier, was ziemlich cool war, aber ich stelle mich einfach nochmal vor, oder? Falls du nicht da warst oder falls du es auch einfach schon wieder vergessen hast, hast du die Chance nochmal zu wissen, wer ist das eigentlich? Yes, hey, als ich heute Morgen in Mainz losgefahren bin, gestern hatten wir in Mainz 12 Grad, also da ist auch noch nichts mit Weihnachtsmarkt und so, ist eher Frühlingsstimmung gewesen. Aber als ich heute Morgen hier reingefahren bin, ich hab mich gefühlt, wie als würde ich in eine Wolke reinfahren, ehrlicherweise. So viel Nebel war irgendwie hier. Aber war cool. Genau, ich komme aus Mainz. Wir machen gerade eine ziemlich coole Predigtserie, die heißt Kinovember. Wir sprechen in jeder Predigt über verschiedene Kinofilme. Und auch Pastor Frank war bei uns vor ein paar Wochen, hat über Herr der Ringe gesprochen, was ziemlich cool war. Genau, und heute Abend darf ich auch nochmal sprechen tatsächlich über Avengers Endgame. Avengers Endgame. Ich habe mich ganz lange gefragt, was kann man sagen zu diesem Film, aber ich habe es geschafft, eine Predigt zu schreiben dafür. Also es geht, es geht. Man kann über Filme predigen. Genau, an der Stelle, ich will auch einfach nochmal ganz liebe Grüße ausrichten von meinen Pastoren, Tore und Gabi. Genau, und auch von meiner Frau tatsächlich, Anki, die steht gerade selber bei uns auf der Bühne, leitet Lobpreis. Dementsprechend bin ich heute alleine am Start. Genau, aber sie wäre auch gern mitgekommen. Alright, und was ich bei uns in der Kirche mache, ist, ich kümmere mich um Teenager. Und manchmal fragen mich Leute so, ja Paddy, jetzt mal ganz ehrlich, ist es nicht schon auch echt anstrengend, dich um Teenager zu kümmern? Ich meine, die sind immer rebellisch, die nerven einfach rum, die kümmern sich um nichts, die haben keinen Bock. Irgendwie musst du dich immer, ist es nicht anstrengend, dich um die zu kümmern? Und ich denke dann immer so, ja, ich erinnere mich noch daran, als ich Teenager war. So lange ist es noch nicht her. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch an deine Teenagerphase. Und ich muss sagen, ich fand mich selber nicht anstrengend. Was ich anstrengend fand, war meine Eltern, die Schule, die Kirche, in der ich war, die Leute, die irgendwas von mir wollten. Das fand ich anstrengend, aber ich mich selber bestimmt nicht. Aber was mir geholfen hat, waren Leiter, waren Leute, die an mich geglaubt haben, die mich gefördert haben, die mir Gelegenheiten gegeben haben, die mich nicht als klein abgestempelt haben, sondern gesagt haben, komm mal, ich sehe etwas in dir, Gott hat es in dich hineingelegt und das will ich hervorholen. Das hat mir so geholfen, zu dem zu werden, was ich heute bin. Und ich sage, komm mal, das will ich so gern für andere sein. Das lohnt sich so sehr, in junge Menschen zu investieren, weil da ist so viel drin, auch wenn man es nicht immer sieht, oder? Come on. Yes, hey, yes, ich freue mich total, zu euch sprechen zu dürfen heute Morgen und ich will mal starten mit noch einer anderen Story von dem Kumpel, den ich getroffen habe jetzt vor einiger Zeit wieder. Er ist nach der Schule für eine Zeit lang nach Australien gegangen, ist so durch die Gegend gereist, hat verschiedenste Sachen gemacht und jetzt habe ich ihn wieder getroffen, kam zurück nach Deutschland und habe ich mit ihm unterhalten und so, okay, hey, wo bist du überall gewesen, was hast du alles gesehen, wen hast du getroffen, mit wem hast du so abgehangen die letzten Monate, was hast du so gemacht? Und er erzählt mir die verschiedensten Sachen, irgendwelche abgefahrenen Geschichten und sagt dann so, naja, weißt du, unterm Strich ging es mir eigentlich nur um eine Sache. Es ging mir darum, frei zu sein. Ich wollte frei sein. Nach der Schule, ich hatte keinen Bock mehr auf irgendwelche Klassenarbeiten, auf irgendwelchen Druck, auf irgendwie Verpflichtungen, denen ich nachgehen muss. Ich hatte auch keine Lust mehr, zu Hause zu wohnen und mir sagen zu lassen, was ich tun muss, sondern ich wollte einfach rauskommen. Ich wollte einfach frei sein. Ich wollte einfach was Neues sehen. Und deswegen bin ich nach Australien gereist. Kann das irgendjemand nachvollziehen, so, was ihn getrieben hat? Ich habe so gedacht, ich habe mir das angehört und gedacht, ja, wow, ich glaube, ganz ehrlich, jeder von uns hat auch so ein bisschen diese Sehnsucht in sich, frei zu sein, oder? Wir alle würden gerne frei sein oder wir alle wollen frei sein, Freiheit erleben. Niemand von uns will ein Leben leben, was total begrenzt ist, was eng ist. Niemand von uns will irgendwie bedrückt oder sein von irgendwelchen Dingen. Sondern wir sagen, hey, wir wollen ein freies Leben. Ich hätte gerne ein freies Leben. Und ich hätte so gerne Freiheit in meinem Leben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum dann manche Leute sagen, oh, ich muss unbedingt mal Fallschirmspringen gehen oder mal Bungee-Jumping machen. So. Ich habe es ausprobiert, es war nicht gar nicht so Hammer, wie man vielleicht denkt. Aber, oder man sagt, keine Ahnung, ja, ich muss Work and Travel machen in Neuseeland oder ich muss einfach hart arbeiten, um meine finanzielle Freiheit zu erreichen, damit ich einfach da machen kann, irgendwie, was ich will. So irgendwie, ich glaube, wir versuchen die verschiedensten Dinge, oder? Um so ein Gefühl von Freiheit zu erleben, weil irgendwie ist eine Sehnsucht in uns zu sagen, hey, komm mal, ich würde gerne ein freies Leben leben. Nicht ein enges Leben, nicht ein begrenztes Leben, nicht ein unterdrücktes Leben, ein freies Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so als Ort ultimativer Freiheit stelle ich mir irgendwie immer den Himmel vor. Oder so gerade als Christen oder in der Kirche, wir denken so, der Himmel, das muss der Ort der ultimativen Freiheit sein, oder? Das ist irgendwie der Ort, wo, ich weiß nicht, wo immer die Sonne scheint, wo irgendwie grüne Wiesen sind, wo alle immer gut drauf sind, wo man einfach zusammen abhängt, einen Cocktail nach dem anderen am Pool bestellt. Oder ich weiß nicht genau, was deine Vorstellung von Himmel ist, so. Aber das ist so meine Vorstellung. Oh, ich meine, wo sollte man freier sein als im Himmel? Wo sollte man freier sein, als wenn man bei Gott ist? Oder selbst wenn man überhaupt nicht Christ ist, hat man manchmal so diese Vorstellung, ja, es gibt diesen Ort, Himmel, und das müsste irgendwie schön sein, müsste irgendwie gut sein, müsste irgendwie frei sein. Und ich habe einen Vers, oder ich habe drei Verse gefunden, die diesen Ort ein bisschen beschreiben, und das würde ich mir gerne mit euch anschauen. In Offenbarung 7, Abvers 15 steht: Deshalb stehen sie nun, also die Menschen, vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nie wieder hungern oder Durst leiden, und sie werden vor der brennenden Sonne und jeder Gluthitze geschützt sein. Denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und auf sie sorgen. Er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt, und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Okay, ich liebe so Vers 16 und 17. Okay, da steht, sie werden nie wieder Hunger, nie wieder Durst leiden, keine brennende Sonne, dann der Hirte wird unter ihnen sein, wird sie zu frischen Quellen führen, ihre Tränen abwischen. Komm, das klingt nach einem großartigen Ort, oder? Was mich irgendwie verwundert hat, war Vers 15. Sie dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Sie dienen Tag und Nacht in seinem Tempel. Ich weiß nicht, aber arbeitsrechtlich wäre das nicht mal erlaubt in Deutschland. 10 Stunden am Tag, dann ist Feierabend so. Alles andere ist Schwarzarbeit, ja. Aber hier steht er irgendwie, hier stehen Tag und Nacht in seinem Tempel. Das soll der Himmel sein? Hat Jesus nicht immer gesagt, er ist gekommen, um uns frei zu machen? Und dann komme ich im Himmel an und kriege einen Putzeimer in die Hand, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also irgendwie hat mich dieser Vers verwundert, oder? Ich habe mich so gefragt, Jesus, hast du mich verarscht ein bisschen? Hast du mich betrogen? Hast du mir nicht immer gesagt, so, ey, ich gebe dir Freiheit, ich mache dich frei, ich hole dich raus, ich werde dich ans Ziel bringen, und jetzt lese ich hier, oh, wenn ich dann ankomme, ja, dann werde ich Tag und Nacht dienen. Ich dachte eher, ich kriege erstmal einen Cocktail zur Begrüßung. So. Und irgendwie habe ich mich gefragt, ja, hey, wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen? Hat Jesus mich jetzt betrogen oder hat er ernst gemeint, was er gesagt hat? Und habe nochmal nachgeschaut, du findest diese Verse wirklich, wo steht, hey, ich bin gekommen, um euch frei zu machen. Irgendwie scheint Jesus da drin, er sagt, das ist mein Auftrag eigentlich. In Lukas 4 sagt er, ich bin gekommen, um Gefangene in Freiheit zu bringen. Das ist sein Auftrag, das ist, wozu er sagt, wo er gekommen ist. Aber jetzt steht hier, wir sollen Tag und Nacht dienen. Und irgendwie fing es so ein bisschen an zu rattern in meinem Kopf, und ich dachte mir so, ja, kann es sein, dass Jesus ein ganz anderes Verständnis von Freiheit hat, als ich es habe? Kann es sein, dass das Verständnis von Jesus von Freiheit ein anderes ist, als ich das habe, als wir das haben? Ich glaube, oft stellen wir uns Freiheit vor, als einfach als einen Ort, wo alles läuft. Ohne keinen Widerstand mehr, keine Probleme mehr, keine Herausforderungen mehr, keine Arbeit mehr. Einfach tun und lassen können, was ich will, oder? Niemand hat mir mehr irgendwas zu sagen. So, ich kann einfach so lange schlafen, wie ich will, irgendwie in den Tag reinleben, und ich überlege mir on the go, worauf habe ich gerade Lust. So stellen wir uns oft irgendwie Freiheit vor. Wenn ich frei bin, dann kann ich einfach tun und lassen, was ich will. Aber ich glaube, Jesus hat ein anderes Verständnis. Er hat ein anderes Verständnis von Freiheit, weil ich glaube, gleichzeitig, so wie wir uns das vorstellen, keine Herausforderungen mehr, keine Probleme mehr, kein Widerstand mehr, keine Ansagen mehr, keine Grenzen mehr. Gleichzeitig, irgendwie, es klingt cool, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie leer. Gleichzeitig ist es auch ein Ort irgendwie von Leere, oder? Es ist ein bisschen wie ein Vakuum. Ganz ehrlich, es gibt immer so interessante Untersuchungen, finde ich, so wie glücklich sind die Deutschen? Oder wo sind Menschen auf der Welt am glücklichsten? Und ich finde das interessant, weil was sie immer wieder herausfinden ist, die Menschen sind nicht da am glücklichsten, wo es am einfachsten ist. Wo am meisten Geld da ist, wo am meisten die Sonne scheint oder wo irgendwie der Arbeitsmarkt am besten ist oder was auch immer. Da sind die Menschen nicht unbedingt am glücklichsten, sondern was man unter anderem herausfindet, ist, dass Menschen, wenn sie keine Aufgabe haben, dass es sich zutiefst auswirkt auf ihre Lebensqualität, um es mal so zu sagen, wie sie es sagen. Und ich glaube, hey, Jesus, wenn er sagt, er will uns befreien, dann befreit er uns nicht in ein Vakuum hinein, in eine Leere hinein, so jetzt, come on, du hast mich kennengelernt, ich habe dich gerettet und jetzt kannst du dich da hinsetzen und warten für den Rest deines Lebens, weil alles ist easy, ich habe alles gelöst, alle Probleme sind vorbei. Nein, sondern er rettet uns nicht in ein Vakuum hinein, sondern er gibt uns einen neuen Auftrag. Jesus befreit aus unseren alten Menschen und er macht uns zu neuen Menschen. Jesus, er sagt, hey, come on, ich will dein Leben verändern, ich gebe dir eine neue Richtung, ich gebe dir einen neuen Auftrag, ich habe eine Mission für dich, ich habe etwas, was ich tun möchte mit deinem Leben, ich möchte einen Unterschied machen durch dich. Ich möchte dich nicht einfach nur befreien und dann da hinsetzen und dann wartest du und dann nein, sondern ich habe etwas noch Größeres für dich. Ich habe eine neue Richtung für dein Leben. Und ich glaube, das ist so viel besser. Das ist so viel besser. Ich meine, was gibt es Freieres zu wissen, als zu sagen, hey, come on, ich weiß, wofür ich lebe. Ich weiß, wofür ich kämpfe. Ich weiß, wofür ich am Start bin. Ich glaube, das ist eine viel tiefere Freiheit, als einfach nur diese Leere quasi, kein Widerstand mehr, keine Probleme mehr, keine Ansagen mehr. Gott hat eine neue Richtung für uns. Ich glaube, Rainer Bonk hat dieses Bild geprägt. Er hat gesagt, die Kirche, sie ist kein Kreuzfahrtschiff. Es ist nicht so, dass du quasi aus dem Meer gerettet wirst und an Bord gezogen wirst und dann setzen sie sich, wie dieses zum x-ten Mal jetzt dieses Beispiel, setzen sie dich am Pool und du kriegst einen Cocktail und du fährst einfach den Sonnenuntergang entgegen für den Rest deines Lebens so. Easy going. Er sagt, das ist nicht die Kirche, sondern die Kirche, sie ist eher zu vergleichen mit einem Rettungsboot. Sie ist konstant dabei, Menschen zu retten, Menschen rauszuziehen aus dem Wasser, Menschen rauszuholen aus ihrer Verlorenheit, Menschen rauszuholen aus ihrer Hoffnungslosigkeit, aus ihrer Ahnungslosigkeit, aus ihrer Überforderung, zu sagen, hey, da ist ein Gott, der größer ist und der dich liebt, der dich kennt, der einen Weg mit dir hat. Und er sagt, hey, come on, sobald du gerettet bist und auf dieses Schiff kommst, gehst du nicht erstmal in die Sauna, nein, du wirst direkt Teil der Crew. Du wirst direkt Teil der Crew. Und du wirst direkt Teil der Mission, zu sagen, hey, come on, wir wollen Menschen retten. Wir wollen, dass noch mehr Menschen hören, wer Jesus ist, was er für sie getan hat, was er tun will und tun kann in ihrem Leben. Come on, die Gemeinde, sie ist kein Kreuzfahrtschiff, sie ist ein Rettungsboot. Und ein Vers, der das so gut jetzt ausdrückt, in Hebräer 9, Vers 14, da steht, wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und uns von unseren Sünden reinwaschen? Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind wir unsere Sünden vergeben, die letztendlich nur zum Tod führen. Und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Wow, was für ein Shift im Denken, oder? Paulus sagt, oder der Hebräerbriefschreiber sagt, hey, come on, jetzt sind wir frei. Jetzt bin ich frei. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich überhaupt erst dienen kann. Gott macht uns von Sündern, von verlorenen Menschen zu Dienern. Er befreit uns, um andere zu retten. Er befreit uns, um uns direkt wieder in die Mission zu schicken. Gott macht uns von Sündern zu Dienern. Und er gibt uns eine neue Identität. Und das ist die eines Dieners. Ich finde es so interessant, wenn du im Neuen Testament schaust, bei den Briefen steht ganz oft am Anfang, hier schreibt Paulus, ein Diener Jesu Christi. Oder hier schreibt Petrus, ein Knecht Jesu Christi. Und wenn du es dem Griechischen anschaust, wird es eigentlich noch viel heftiger. Schreiben sie zum Beispiel, hey, hier ist Johannes, ein Sklave Jesu Christi. Was für ein starkes Wort, oder? Das ist für uns ganz schön schwierig zu nehmen, weil sie sagen, hey, komm, und das ist, was ich bin. Das ist nicht nur irgendwie etwas, was ich nebenher mache. Nein, ich bin ein Diener. Ich bin's Paulus, ein Diener. Er sagt nicht, ich bin's Paulus, ein Mann aus Jerusalem oder aus Damaskus oder aus, ich bin ein Jude oder ich bin so und so. Nein, er sagt, ich bin ein Diener. Wenn du eins über mich wissen musst, ich bin ein Diener. Ich bin ein Diener. Jesus Christus ist meine neue Identität, die Gott mir gegeben hat. Ich bin ein Diener. Ich lebe nicht mehr für mich selbst, sondern ich diene einem Gott, der größer ist. Ich bin ein Diener. Und ich finde, das ist schon ganz schön herausfordernend zu nehmen, oder? Ich meine, Sklave ist jetzt wirklich kein attraktives Wort in unserer Zeit. Wir sind eigentlich der Überzeugung, wir haben das längst überwunden. Aber Paulus sagt, spricht so selbst von sich und sagt, hey, Mann, alles, was ich bin, ich habe es meinem neuen Herrn unterstellt, ich habe es Jesus gegeben und ich diene jetzt ihm und ich gehöre jetzt ihm und alles, was ich bin, ich gebe es ihm hin und ich gebe es dieser Mission, in anderen Menschen zu dienen. Aber ich glaube, was Paulus gefunden hat, ist zu sagen, come on, ich bin frei geworden. Bevor ich war zutiefst damit beschäftigt, hey, irgendwelchen Dingen nachzulaufen, die eigentlich wertlos waren, aber come on, jetzt habe ich frei gefunden, warum? Weil ich weiß, wofür es wert ist, alles zu geben. Ich weiß, wofür es jetzt wert ist, zu kämpfen. Ich weiß, dass ein Gott ist, der einen Auftrag für mich hat und dafür bin ich bereit, alles zu geben. Und das ist eine andere Freiheit, oder? Das ist eine tiefere Freiheit, von der er spricht. Yes. Und ich glaube, damit es einfach noch ein bisschen greifbarer wird, hey, worum geht es eigentlich beim Thema Dienen und was meint Paulus damit, habe ich drei Punkte dabei, was ein Diener tut. Drei Punkte, was ein Diener tut. Habt ihr Bock darauf, das zu hören? Seid ihr noch bei mir? Ich sehe nicht so viele von euch, ehrlicherweise, weil ich nur diese Scheinwerfer sehe. Aber yes, um uns anzugucken, was es heißt, ein Diener zu sein, schauen wir uns am besten einfach das beste Beispiel an eines Dieners, was es gibt. Und das ist Jesus. Ja, Mann, ich würde sagen, Jesus ist der Prototyp-Diener, ja, wenn man so will. Er ist der Prototyp-Diener und das finden wir in Matthäus 20, Vers 28, da steht, hey, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Come on, was für ein krasses Statement, oder? Hey, Jesus als der Schöpfer der Welt, Jesus als Sohn Gottes kommt und sagt, hey, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um mein Leben hinzugeben, um euch zu dienen, um euch Freiheit zu schenken, um euch stark zu machen. Und ja, lass uns reinschauen in drei Dinge, die wir von ihm lernen können. Das erste ist, ein Diener fragt, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Direkt nach diesem Vers erzählt Matthäus die Geschichte von zwei Bettlern, denen Jesus begegnet. Jesus schiebt sich so durch Jerusalem durch und es ist eine riesen Menschenmenge da, ein riesen Tumult, alle drängen sich um ihn rum und es ist ein wildes Geschrei und so weiter. Und inmitten dieser Menge befinden sich diese zwei Bettler und sie rufen, Jesus, Jesus, hör uns zu. Und Jesus, er hält an und fragt sie, ja, hey, was kann ich für euch tun? Und sie sagen, Jesus, wir würden so gerne sehen können. Und dann sagt Jesus, ja, come on, ich will es tun, so wie ihr sagt, so wie ihr glaubt, ihr sollt sehen. Und in diesem Moment fangen sie an zu sehen. Und ich fand diese Geschichte berührend, man findet sie immer wieder in allen Evangelien. Jesus immer wieder stellt er diese Frage, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich machen? Und ich habe mich so gefragt, wow, was wäre passiert, wäre Jesus nicht angehalten? Was wäre passiert, wenn Jesus nicht diese Frage gestellt hätte? Und wahrscheinlich wären die Blinden für immer blind geblieben. Jesus wäre einfach vorbeigegangen. Und das, was ich mich dann als nächstes gefragt habe, ist, wow, an wie vielen Blinden vielleicht bin ich schon vorbeigegangen, denen ich hätte helfen können? An wie vielen Menschen bin ich schon vorbeigegangen, die ich vielleicht hätte ermutigen können? Wie viele Menschen hätte Gott schon berühren können? Hätte ich einfach nur ein bisschen mit einem offenen Augen durch die Welt gelaufen, hätte mehr gefragt, hey, was kann ich für dich tun? Was ist deine Situation? Wie geht's dir eigentlich? Wie kann ich dir begegnen? Wie viel mehr Menschen hätte ich einfach schon begegnen können? Und weißt du, mir fällt das auf, ich finde das interessant, manchmal, wenn man so an der Bushaltestelle sitzt, dann beobachtet man manchmal einfach vielleicht Leute, so wie sie vorbeilaufen. Hast du schon mal gemacht? Einfach mal Leute beobachtet. So 30 Sekunden oder so, was sie machen. Das ist eigentlich ganz lustig. Und was halt auffällt einfach in unserer Zeit, ist die meisten Leute, sie sind einfach nur so unterwegs. Sie machen einfach nur den hier. Und dann laufen sie fast dagegen. Und ich glaube, wir in unserer Generation, wir sind so sehr oft fokussiert auf uns selber, auf das, was bei uns abgeht. Das Interessante mit den Smartphones ist ja, und ich habe mein Smartphone auch den ganzen Tag in der Hand, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das Interessante ist ja, weißt du, warum haben wir das die ganze Zeit in der Hand? Warum schauen wir die ganze Zeit auf unser Smartphone? Ganz ehrlich, einfach nur warum, weil es geht die ganze Zeit immer nur um uns. Um die Nachrichten, die ich kriege, um die Memes, die ich mir anschaue, um die Inhalte auf YouTube, die ich mir reinfahre, was auch immer. Es geht die ganze Zeit um mich. Und ich merke so, wow, das kann eine ganz schöne Herausforderung sein, dass ich so sehr fokussiert bin auf mich und nicht mehr frage, wo sind die Menschen um mich herum eigentlich? Hey, was kann ich eigentlich für dich tun? Wie kann ich dich voranbringen? Hey, wie kann ich dir vielleicht helfen? Und wie viele Menschen hätte ich vielleicht schon verändern können, aber habe es nicht, weil ich fokussiert mal auf mich selber. Jesus ist einfach vorbeigegangen, die Blinden wären blind geblieben. Aber komm, er hat sie gesehen und hat sie sehend gemacht. Und ich glaube, das ist die Kraft, die es haben kann, hey, zu sagen, hey, ich gehe mit offenen Augen durchs Leben und ich frage immer wieder Gott, was möchtest du tun im Leben von Menschen? Wo sind Nöte, denen ich begegnen kann? Wie kann ich ein Diener sein für andere? Und ich finde es so interessant, weißt du, zu dienen, es hört nie auf. Zu dienen hört nie auf. Man wächst da nicht raus irgendwann, sondern Jesus selbst, als er am Kreuz hing, hatte er noch Augen für den, der neben ihm hing, ihn zu fragen, hey, was kann ich für dich tun? Jesus, ich möchte mit dir im Paradies sein. Alright, hey, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Selbst in der heftigsten Situation seines Lebens hatte Jesus noch Augen für andere Menschen und hat nicht nur quasi sein eigenes Schicksal auch darauf geguckt, sondern hat das Schicksal des Menschen neben ihm verändert in Ewigkeit. Das ist, was passieren kann, wenn wir sagen, hey, come on, ich schaue nicht nur auf mich, sondern ich frage, was kann ich für dich tun? Und da wächst man hier raus. Ich glaube, zu dienen ist nicht nur Azubi-Sache, sondern es ist genauso Leitersache. Ich glaube, die besten Leiter sind die fragen, hey, come on, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich es dir leicht machen? Wie kann ich dir helfen, selber zu dienen, selber in das reinzukommen, was Gott für dich hat? Ich glaube, die besten Leiter fragen immer wieder, was kann ich für dich tun? Und deswegen, auch im Himmel werden wir noch dienen. Man wächst dann hier raus. Und warum nicht heute schon anfangen und sagen, come on, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Alright. Zweiter Punkt. Ein Diener fragt, wo werde ich gebraucht? Wo werde ich gebraucht? In Matthäus 14 steht diese Geschichte von Jesus, wie er 5000 Menschen satt macht mit nur 5 Broten und 2 Fischen. Und auch diese abgefahrene Geschichte, die hat ja das Potenzial, niemals stattzufinden. Weil, du musst wissen, diese Geschichte, sie ist nicht einfach nur passiert, sondern sie ist eigentlich in einer der heftigsten Phasen von Jesu Dienst, von Jesu Leben passiert. Kurz davor wurde einer seiner besten Freunde und Weggefährten, nämlich Johannes der Täufer, von Herodes gefangen genommen und hingerichtet. Und Jesus, er erfährt diese Nachricht und sie erschüttert ihn tief. Und er sagt, ey, ich muss das verarbeiten, ich muss mich irgendwie zurückziehen in eine einsame Gegend. Ich muss klarkommen auf diese schockierende Nachricht, dass mein Freund, dass mein Cousin, dass mein Wegbegleiter Johannes der Täufer tot ist. Und er nimmt seine besten Jünger mit und fährt mit ihnen über den See, will auf die andere Seite, wo wenig Menschen sind, einfach um das zu verarbeiten. Und dann kommt er dort an und da sind nicht keine Menschen, da sind auf einmal Tausende von Menschen. Und sie alle stehen da und sagen, Jesus, wir sind extra hier rübergelaufen, weil wir gesehen und du bist hingefahren und wir wollen das, was du für uns hast. Gott, bitte helf uns. Jesus, begegne uns. Jesus, hilf uns mit unseren Nöten. Und ich finde es so interessant, was hier steht. Weißt du, Jesus selbst eigentlich in einer super schwierigen Situation, aber steht, hey, aber sein Herz wurde bewegt von der Not der Menschen. Sein Herz wurde bewegt von der Not der Menschen. Und dieses Bewegen, das hat ihn dazu gebracht zu sagen, okay, ich werde sie nicht alle wegschicken. Das hätte er tun können. Er hätte sagen können, hey Leute, heute nicht. Heute gibt es keine Session. Er hat gesagt, nein, ich werde euch begegnen. Ich werde sprechen. Und er spricht den ganzen Tag mit ihnen. Und selbst als dann seine Jünger zu Jesus kommen und sagen, ey, so jetzt langsam wird es dunkel, lass uns die Leute mal nach Hause schicken, die müssen auch nochmal schlafen und was essen, sagt Jesus, nee, gebt ihr doch ihnen was zu essen. Und dann passiert dieses Wunder, dass er 5000 Leute satt macht mit nur 5 Broten und 2 Fischen. Und das Leben verändert wird. Und ich finde es interessant, weißt du, Jesus, er hatte eine eigene Not, aber trotzdem hat er sein Herz bewegen lassen von der Not anderer Menschen. Ist darüber hinausgegangen. Ich glaube, wenn Jesus davon spricht, zu dienen, dann geht es ihm nicht darum zu sagen, dass es nicht wichtig ist, sich um sich zu kümmern und zu regenerieren und Kraft zu schöpfen. Ich glaube, das brauchen wir unbedingt immer wieder. Aber er sagt, hey, in diesem Moment sehe ich eine Not und ich lasse mein Herz bewegen und ich begegne ihr. Ich glaube, ein Diener fragt immer wieder, wo werde ich gebraucht? Wo werde ich gerade gebraucht? Nicht, was ist mir gerade am wichtigsten, sondern wo werde ich gebraucht? Wo ist eine Not, der ich begegnen kann? Und ich glaube, wenn wir das tun, hey, dann geben wir Gott Raum, ein Wunder zu tun. Dann geben wir Gott Raum, und unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen zu sprengen, ne, so wie Jesus nicht nur ein nettes Teaching gehalten hat, sondern wie er sie alle noch gespeist hat mit 5 Broten und 2 Fischen. Und Anfang des Jahres hatte ich eine Situation, wo genau diese Herausforderung stand, nämlich die Frage zu stellen, okay, wo werde ich gerade am meisten gebraucht? Und zwar so, wir haben ein Wochenende gemacht mit unseren Teenagern, machen wir immer im Frühjahr mit ihnen ein Wochenende weg. Und es ist einfach immer eine Mega-Zeit, wo sie einfach nochmal anders Gott begegnen können. Als einfach nur an einem Freitagabend, wo man sie ein paar Stunden hat und nimmst das ganze Wochenende mit ihnen, irgendwie Themen brechen auf und du kannst mit ihnen über Gott sprechen. Und sie erleben Gott da drin. Und irgendwie waren in den Vorbereitungen und eine Woche vor diesem Wochenende habe ich mir mein Schlüsselbein gebrochen. Waren mit dem Mountainbike unterwegs, gestürzt, Schlüsselbein durch. Und dann war ich in der Notaufnahme. Dann haben sie mir erzählt, ja, ist nicht so schlimm, ist ein einfacher Bruch. Die Operation ist in einer Woche am Montag. Am Montag nach diesem Wochenende, was ich mit den Teenagern machen wollte. Also haben sie mir einfach nur so ein Gurt gegeben, Schmerzmittel und gesagt, für eine Woche viel Spaß. Das war 7 Tage später dann. Dann operieren wir dich. Und ich musste jetzt auch, also ist nicht so schlimm, war nicht so viel Schmerz, mit Schmerzmittel ging das schon. Auf jeden Fall lief ich halt mit meinem Knochen da rum, der stand so 4 cm raus, jetzt nicht offen, aber halt, war schon nicht so cool. Und irgendwie musste ich mir überlegen, was mache ich jetzt mit meinen Teenagern? So, da ist dieses Wochenende, finde ich jemanden, der das nehmen kann von mir, sodass ich nicht mitfahre, oder was mache ich? Und ich habe verschiedene Sachen abgewägt, aber unterm Strich war es einfach so, ich hätte die Entscheidung treffen müssen, okay, ich ziehe es durch, oder es fällt aus, weil ich finde einfach keinen, der es komplett nehmen kann. Ich finde jemanden, der eine Predigt machen kann, aber okay, ich ziehe es durch. Und ich habe so hin und her überlegt, was ich mache und habe dann am Ende habe ich gesagt, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das ein Vorbild ist oder nicht, I don't know, ich habe es einfach so gemacht. Ich habe gesagt, okay, mir ist das wichtig, ich glaube, ich werde dort gebraucht, ich nehme Schmerzmittel und ich ziehe es durch. Und ich muss halt gucken, dass mich keiner anrempelt, ja, oder auf mich draufspringt, so damit es nicht noch schlimmer wird. Also bin ich dort hingegangen und ich war jetzt wirklich nicht in so einer guten Verfassung, weil die ganzen Schmerzmittel, ich habe wohl schon auch ziemlich viel Blödsinn geredet, wurde mir danach gesagt, ich habe das nicht so wahrgenommen, aber irgendwie habe ich auf jeden Fall gemerkt, naja, ich war da und ich habe gemerkt, das hat einfach nur Raum geschaffen für Gott, ihn zu füllen. Die Teenager haben an diesem Wochenende das erste Mal Gottes Stimme zu sich reden hören und Gott erlebt, haben eine Entscheidung getroffen, ihm nachzufolgen und Gott hat was getan an diesem Wochenende. Und ich weiß, das liegt bestimmt nicht an meiner Predigt auf Schmerzmittel, aber ich weiß, es liegt daran, dass Gott reingekommen ist. Weil ich gesagt habe, ich bin nicht bereit, das ausfallen zu lassen und mich ablenken zu lassen, sondern ich stelle diese Frage, wo werde ich gebraucht? Und das, ich merke, wow, das ist etwas, was Gott tun kann. Selbst wenn es uns selber nicht gut geht, bevor auch Herausforderungen sind, aber ich sage, okay, Gott, dein Herz soll mein Herz sein. Beweg mein Herz mit den Dingen, die dir wichtig sind. Und ich bin da rein. Hey, dann kann er ein Wunder tun. Dann kann er das Unmögliche möglich machen. Und dann kann er Geschichte schreiben mit dir und durch dich hindurch. Deswegen, ich merke immer wieder, weißt du, ein Diener ist nicht einfach nur höflich. Ja, ich mache was für dich, so, weil ich so höflich bin. Nein, ein Diener dient. Ein Diener hat zutiefst verstanden, das ist, was ich bin. Das ist meine Identität. Dazu hat Jesus mich gerettet. Ich diene anderen Menschen. Ich bringe Gott zu anderen Menschen. Ich bin auf dieser Mission, Leute rauszuziehen. Leute rauszuholen, das mal so. Ich bin ein Rettungsboot, kein Kreuzfahrtschiff. Ein Diener dient. Ein Diener dient. Ein Diener weiß, ich bin ein Diener. Was immer passiert, ich bin ein Diener. Ich bin ein Diener. Das ist meine Identität. Und ich frage, wo werde ich gebraucht? Alright. Dritter Punkt, habt ihr noch Power? Ein Diener weiß, ich bin Teil von etwas Größerem. Ich bin Teil von etwas Größerem. Ich glaube, die Frage, die so unsere Generation am meisten limitiert, ist diese Frage, ja, was habe ich davon? Ja, was habe ich denn davon? Warum soll ich das machen? Was habe ich davon? Ich habe die letzten 4 Jahre habe ich Theologie studiert oder war auf einer Bibelschule, je nachdem, aus welchen Kreisen du kommst, denn so ist unterschiedlich. Auf jeden Fall Teil dieser Ausbildung oder dieses Studiums war es, 3 Stunden in der Woche quasi die Schule zu unterstützen durch unterschiedliche Aufgaben, die man so machen konnte. Und ich hatte das erwischt, quasi ich war im Bibliotheksteam. Das heißt, 3 Stunden in der Woche habe ich einfach Bücher katalogisiert, irgendwelchen Studenten Bücher ausgeliehen, irgendwelchen anderen Studenten hinterhergelaufen, dass sie ihre Bücher endlich zurückgeben müssen. So 3 Stunden in der Woche, für 4 Jahre lang war das ein Haufen Spaß. Und ich habe mich immer gefragt, ganz ehrlich, was bringt das? Was habe ich davon? Das ist dieser sinnlose Job, hier abends irgendwie von 7 bis 10 da zu sitzen und irgendwelche Bücher einzutragen, die eh keiner liest. Warum soll ich das machen? Und das Gute war, es hat auch niemand kontrolliert, weil abends von 7 bis 10, alle Lehrer waren zu Hause, so, niemand hat kontrolliert, ob da gearbeitet wurde oder nicht. Dementsprechend hatte ich die Wahl zu sagen, ja, ich mache meinen Job, oder ich hatte auch die Wahl gehabt zu sagen, ja, ich schaue mir YouTube-Videos an, oder ich beantworte endlich mal ein paar E-Mails, arbeite Sachen für die Kirche ab, lerne für die nächste Klausur oder was auch immer, was man wirklich machen kann. Und ehrlicherweise, 99% der Zeit habe ich genau das gemacht. Nämlich YouTube-Videos geschaut, E-Mails beantwortet und einfach mein Ding gemacht, weil ich mir gedacht habe, was habe ich denn von dem anderen Bibliothekszeug? Das bringt doch eh keinem was. Und ich merke irgendwie, das ist, was sich so durchzieht immer wieder, glaube ich, durch unsere Generation, dass wir fragen, hey, was habe ich davon? Warum soll ich das machen? Was bringt mir das? Nicht zu schauen darauf, okay, was hat das vielleicht für einen Nutzen auf die Organisation, auf das größere Bild, auf die Schule. Ja, sie profitiert davon, wenn wir eine gute Bibliothek haben. Und wenn ich da ein bisschen das, was ich habe, zumindest rein investiere, könnte es besser werden. Nee, das ist auch ganz oft nicht mein und nicht unser Blick. Sondern es ist immer nur die Frage, was habe ich davon? Und ich glaube, das ist etwas, was uns so sehr limitiert, glaube ich, oft wirklich etwas zu bewegen. Das ist paradox. Und gleichzeitig ist es eine Sehnsucht, die uns so stark etwas zu bewegen, einen Unterschied zu machen, Bedeutung zu haben. Das ist, was uns so sehr treibt. Und gleichzeitig sind wir aber nur fokussiert auf, was habe ich davon? Anstatt das größere Bild zu haben und zu sagen, okay, hey, ich bin Teil von etwas Größerem. Und wenn ich meinen Teil beitrage, dann können wir gemeinsam etwas Größeres bewegen. Was mir geholfen hat, das zu verstehen, ist vor einiger Zeit, habe ich so gemerkt, Gott spricht zu mir. Und ich habe so ein inneres Bild vor meinem Auge und ich sehe so, links ist so eine Wellblechhütte, wie man sie so kennt, aus so Slums und was auch immer. Und rechts neben dran ist so ein krasser abgefahrener Palast, nur die besten Baustoffe, überall alles mit Gold verkleidet, irgendwie so, wie, ich weiß nicht, ob du schon mal Schloss Neuschwanstein gesehen hast, aber so ungefähr, so sah das so ein bisschen aus. Du hast diese Wellblechhütte und rechts das Schloss. Und ich merke so, wie Gott zu mir spricht, Paddy, du hast die Wahl in deinem Leben. Du kannst all deine Kraft darauf fokussieren, dein Haus zu bauen, dein Leben zu bauen, dich auf dich zu fokussieren. Und am Ende kriegst du es vielleicht hin, eine gute Wellblechhütte an den Start zu bringen. Oder du kannst sagen, hey, Paddy, du investierst dein Leben in mein Haus, in meine Kirche, mit vielen anderen Menschen zusammen. Hey, und gemeinsam, come on, können wir ein Schloss bauen, können wir Gottes Reich bauen. Und ich weiß nicht, aber ich musste nicht lange überlegen. Ich habe gesagt, okay, come on, ich will ein Schloss bauen. Ich will einen Palast bauen. Ich will ein großes Haus bauen. Ich will mich einfach nur auf mich fokussieren und am Ende glücklich sein mit meiner Wellblechhütte. Und da sitzen und sagen, come on, ich habe es ganz alleine gerockt, schau da her, was ich kann, so. Sondern sagen, hey, nein, ich nehme das, was ich habe und ich verbinde es mit anderen Menschen und ich bringe es ein und ich diene anderen und gemeinsam bauen wir einen abgefahrenen Palast von dem, was Gott tun will in dieser Welt. So, ich habe gemerkt, oh, das macht so einen Unterschied, oder? Bin ich darauf fokussiert, was habe ich davon? Oder habe ich den Blick, come on, nee, ich bin Teil von etwas Größerem. Ich bin Teil von dem, was Gott tut insgesamt. auf dieser Welt und in unserer Stadt und ich kann es verbinden mit anderen Menschen. Ich frage mich, hey, was könnte alles geschehen, wenn nicht jeder von uns nur seine Hütte baut, sondern wir gemeinsam sagen, hey, komm, lass uns investieren in Gottes Sache und Menschen bauen und seinen Palast bauen, sein Haus bauen. So, ein Diener macht drei Dinge. Er fragt sich, was kann ich für dich tun? Wo werde ich gebraucht? Und ein Diener weiß, ich bin Teil von etwas Größerem. Ich bin Teil von etwas Größerem. Habt ihr noch Power für einen Bonuspunkt? Ich habe noch einen kurzen Bonuspunkt, okay? Was ich gemerkt habe, für mich ist auch ganz oft, es ist ziemlich abstrakt, okay, was heißt es denn jetzt zu dienen? Was heißt es denn jetzt, Gott zu dienen? Was soll ich eigentlich tun? Was soll ich machen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stehe jetzt nicht morgens auf und Gott spricht zu mir, okay, Paddy, geh frühstücken, geh duschen, dann gehst du ins Office, dann machst du das und das, dann rufst du den und den an und dann gehe ich wieder, nein, so läuft es nicht. Sondern ich merke ganz, ganz oft, stelle ich mir eigentlich die Frage, okay, Jesus, was willst du eigentlich, dass ich tue? Was sind die Menschen, denen ich begegne? Wie kann ich denn jetzt einen Unterschied machen? Wie kann ich dienen? Und ich habe gemerkt, Jesus, er spricht nicht nur direkt zu mir, sondern er spricht auch durch die Menschen um mich herum zu mir. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, letztes Mal darüber gesprochen. Ne? Hey Gott, er setzt uns in ein Gefüge, das heißt Kirche, hinein mit anderen Menschen. Und er gibt uns Leiter, die Verantwortung tragen und die vorangehen. Und ich habe gemerkt, boah, das, was es mir so leicht macht, ist immer wieder zu merken, komm, ich muss nicht alles selber rausfinden, sondern ich weiß, hey, wenn ich mit meinem Leiter zusammen unterwegs bin, mit den Leuten, die Verantwortung für mich tragen, die mit mir unterwegs sind, wenn ich frage, hey, okay, wie kann ich dir helfen, deinen Job zu tun? Wie kann ich dir helfen, quasi mit Gottes Bestimmung umzusetzen und sein Haus zu bauen? Wie kann ich dir helfen? Hey, dann klinke ich mich mit das hinein und unterstütze ihn in dem, was er tut. Und ich merke, wow, das hat es so leicht gemacht für mich. Einfach immer wieder zu fragen, hey, was sagt mein Leiter? Was ist die Herausforderung, mit der ich ihm helfen kann? Und ich merke, das macht einen riesen Unterschied, setzt eine riesen Power frei. Deswegen, ich glaube, ein Diener, er fragt immer wieder, hey, was kann ich für meinen Herrn tun? Was kann ich für meinen Herrn tun? Wie kann ich es ihm leicht machen? Wie kann ich ihm helfen? Und ich glaube, das setzt eine riesen Power frei, zu sagen, hey, gemeinsam bauen wir ein krasses Haus. Gemeinsam bauen wir das Reich Gottes. Gemeinsam sind wir es unterwegs. Wenn ich ihm helfe, dann helfe ich gemeinsam der gesamten Sache und dann bin ich in dem unterwegs, was Jesus für mich hat. Alright, hey, die Band darf super gern nach vorne kommen. Und weißt du, unterm Strich stellt ein Diener immer wieder eine Frage und das ist, wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Das ist die eine Frage, die ein Diener immer wieder stellt. Und ich glaube, das hat das Potenzial, dein Leben und das Leben von vielen anderen zu verändern. Nicht mehr fokussiert zu sein auf nur, was betrifft mich, was habe ich davon, was kann ich tun, sondern zu sagen, nein, ich stelle mich die Frage darum, hey, wen kann ich begegnen, wem kann ich helfen, wo werde ich gebraucht, wo ist eine Not da, die ich lindern kann. Ich glaube, das ist eine ganz andere Freiheit, in die wir hineinkommen, wo wir sagen, hey, wow, jetzt bin ich in dem, wo ich weiß, ich bin in dem, was Gott tun will durch mein Leben. Ich bin in dem drin, wozu Gott mich gemacht hat und das ist Freiheit. Weil ich weiß, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Come on, ich glaube, Gott, er hat uns nicht zum Nichtstun geschaffen. Nein, er hat uns dazu geschaffen, einen Unterschied zu machen. Einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und ich glaube, das können wir tun, indem wir das verstehen in unserem Herzen. Hey, wie kann ich helfen? Ich bin ein Diener. Wenn ich eine Sache weiß, ich bin ein Diener. Und das löst so viele Fragen, weißt du? Das löst diese Fragen, die wir uns oft stellen. Ja, was will Gott von mir? Und wozu hat er mich eigentlich berufen? Und was soll ich tun mit meinem Leben? Und ja, ich glaube, Gott möchte spezifisch sprechen zu jedem Einzelnen. Aber komm mal, eine Sache ist klar, was auch immer Gott sprechen wird, ich bin ein Diener. Und wenn ich nicht weiß, was Jesus spezifisch mal will, ich fange einfach an zu dienen. Weil dann weiß ich, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und Stück für Stück werden sich Dinge klären. Aber ich weiß eine Sache, ich bin ein Diener. Ich bin ein Diener. Ich bin ein Diener. Ich bin ein Diener. Und ich höre nicht auf zu dienen. Ich bin ein Diener. Ich bin ein Diener. Ich bin ein Diener. Weil das Jesus für mich hat. Come on. Come on. Und ich glaube, wir können diese Freiheit nicht selber finden. Sondern das ist der Grund, warum Jesus kommen muss und sagen müsste, hey, ich mach's euch vor, ich bin der Prototyp-Diener, ich gebe mein Leben hin für viele. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich gebe mein Leben hin als Lösegeld für viele. Aber ich glaube, wir können diese Freiheit finden, wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir verstehen, wie er über uns denkt, dass er uns liebt, dass er für uns gestorben ist und dass er einen Auftrag für uns hat. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ja, hey, ich kenne diesen Jesus gar nicht. Vielleicht ist das das erste Mal heute Morgen, dass du sagst, vielleicht ist das erste Mal, dass ich höre, dass man Gott persönlich kennen kann. Oder vielleicht sagst du auch, hey, ich bin mein ganzes Leben schon in die Kirche gegangen, aber ihn persönlich kennen, nee, das würde ich nicht sagen. Aber wenn du es bist heute Morgen, weißt du, dann habe ich eine gute Botschaft für dich, nämlich, hey Jesus, er kennt dich. Er kennt dich. Er ist nicht einfach nur für eine Masse von Menschen gestorben, nein, nein, er ist für jeden Einzelnen gestorben. Und du allein wärst Grund genug für ihn gewesen, Mensch zu werden und zu sterben. Er wäre auch für dich allein gestorben, wenn du der einzige Mensch wärst, weit und breit, den er hätte retten können, er wäre für dich gestorben. Das ist, was Jesus getan hat. Und deswegen ist es nicht mehr schwer, Jesus kennenzulernen. Weil er hat alles aus dem Weg geräumt, was uns von ihm trennt. Alle Schuld, alle Sünde, alle Zweifel. Er hat dafür bezahlt. Er hat dafür bezahlt am Kreuz. Und alles, was es jetzt noch braucht, um Jesus kennenzulernen, ist Glauben. Es ist Glaube, der sagt, come on, Jesus, ich glaube, dass du real bist, dass du für mich gestorben bist und ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte mein Leben anvertrauen. Mach du es neu. Und wie kann sich so ein Glaube ausdrücken? Ich glaube, es kann beginnen mit einem einfachen Gebet, was du sprichst. Wenn du sagst, Jesus, ja, ich glaube dir. Und ich möchte dich kennenlernen. Bitte verändere mein Leben. Amen. Ich glaube, das kann ein erster Schritt sein, Jesus kennenzulernen und auf eine Reise zu gehen, zu sagen, hey, ich entdecke, was Gott für mich hat. Und das Gute ist, weißt du, du musst es nicht irgendwann tun, sondern du hast jetzt gleich die Möglichkeit, das zu machen. Wir können es alle gemeinsam tun. Und ich möchte euch bitten, dafür kurz die Augen zu schließen und jedem einfach die Möglichkeit zu geben, eine persönliche Entscheidung zu treffen. Und ich werde es gleich so machen, ich werde auf drei zählen und werde dann fragen, hey, ob du das bist heute Morgen, der sagt, ja, ich möchte Jesus kennenlernen. Ja, ich möchte diesem Gott eine Chance geben. Jesus, wenn es dich gibt, dann begegne mir. Hier ist meine Chance. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich bitten, einfach auf drei kurz deinen Arm zu heben, sodass ich dich sehen kann und weiß, für wen ich bete. Und was wir danach tun werden, ist, hey, wir werden alle gemeinsam dieses Gebet sprechen und dieses Gebet gesprochen mit Glauben. Hey, es kann dich in Verbindung bringen mit Gott. Es kann ein erster Schritt sein in die Beziehung mit Gott hinein. Alright. Hey, eins, Jesus ist es, er ist jetzt hier. Und zwei, hey, das ist dein Augenblick, du kannst ihn jetzt kennenlernen. Und drei, hey, wenn du das bist, dann heb doch jetzt kurz deinen Arm, sodass ich sehen kann und damit ich weiß, für wen ich bitte. Ja, vielen Dank, ich habe deine Hand gesehen, darfst du wieder runternehmen, auch deine Hand, darfst du gerne wieder runternehmen. Ist noch jemand hier? Ich muss noch einen kurzen Moment warten. Come on, Jesus, er wartet auf dich. Er hat für dich bezahlt. Alright. Komm mal, Kirche, dann lass uns zusammen aufstehen. Ich habe zwei Leute gesehen und dann werden wir gemeinsam das Gebet sprechen. Ich werde einfach vorbeten und ihr könnt jeweils nachbeten, um die zu unterstützen, die es zum ersten Mal beten. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich bringe dir mein altes Leben. Und ich bitte dich, vergib mir. Bitte schenk mir ein neues Leben mit dir im Mittelpunkt. Jesus, danke, dass du mich liebst und ich jetzt dein Kind bin. Ich will dir folgen von jetzt an für den Rest meines Lebens. Amen.